Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch sofort zum Nachsitzen im Klassenraum 3 ein.
Hey und willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen mit Tim Bergmann und Felix von der Laden. Hallo Felix, grüße dich.
Na, schönen guten Abend, Bergi.
Ja, schönen guten Abend an dich zurück. Wir nehmen gerade sehr, sehr kurzfristig auf, deswegen konnten wir uns noch gar nicht wirklich im Vorfeld unterhalten. Ich habe nur irgendwie halb am Rande mitbekommen, dass du am Wochenende eine Nahtoderfahrung hattest.
Wahrscheinlich die stärkste, die ich bisher so hatte, aber es hat sich nicht so, ich glaube, es sah von außen schlimmer aus als für mich. Also ich war danach, glaube ich, so richtig schlimm war es erst, als ich die ganzen Nachrichten bekommen habe, dass die Leute sich Sorgen gemacht haben. Das war eigentlich das Schlimmste für mich.
Also vielleicht mal kurz, um die Leute ins Bild zu rücken. Du warst jetzt das Wochenende beim 24-Stunden-Rennen, ne?
Genau, 24 Stunden auf der Nürburgring-Nordschleife. Also da fahren wir 24 Stunden Rennen mit 4 Fahrern auf dem Auto. Also wir fahren nicht alle 24 Stunden durch, sondern das Auto fährt oder soll 24 Stunden fahren und wir wechseln uns halt alle 2 Stunden ungefähr ab.
Okay, und was ist da passiert?
Ich habe nur einen
lichterlohen Brand gesehen.
Und ja, was hast du gesehen? Beschreib du erstmal.
Ja, ich hab in Insta-Stories, ich hab unseren lieben Kollegen, Grüße bitte, Izzy, dabei in seinen Insta-Stories auch so ein bisschen verfolgt und hab dann bei ihm zuerst gesehen, dass er irgendwie darüber sprach, dass er dich gesehen hat, wie du halb verkohlt aus dem Wagen irgendwie gesprungen bist, mit Vlogkamera in der linken Hand und Lenkrad in der rechten und hab dann erst gesehen, dass der Wagen halt hinten komplett anfing zu brennen und hab dann aber auch relativ schnell auch wieder dein freundliches Lächeln in den Insta-Stories gesehen, deswegen ich dachte, alles gar nicht so wild, habe aber jetzt erst nach und nach die Bilder des Brandes gesehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt die Story dahinter ist, weil es scheint ja doch größer gewesen zu sein, als ich zumindest angenommen habe.
Ja, es war also eigentlich,
was du mir geschickt hast hier nochmal. Oh, ja, genau.
Der Brand war schon heftig. Also viel heftiger kann ein Rennwagen, glaube ich, nicht brennen, ohne jetzt großen Crash zu haben. Also ich bin nicht gecrashed. Es ist einfach, also der Wagen ist später gecrashed, da war ich aber schon raus. Also es ist schon eine sehr ungewöhnliche Situation gewesen, die auch sehr viel Pech dabei gewesen, blöde Stelle. Aber grundsätzlich lief es erstmal richtig gut. Also die Nordschleife, muss man halt sagen, ist so eine der schwierigsten Strecken oder die schwierigste Strecke der Welt. Vor allem, weil sie so lang ist. Über 25 Kilometer mit immer wechselnden Wetterbedingungen, immer super eng die Leitplanken. Schwer auch fürs Auto, weil es halt sehr belastend ist, mit den ganzen Bodenwellen hoch, runter. Es gibt das Karussell, wo du über Betonplatten in der Steilwand fährst.
Ganz kurz, sehe ich hier gerade richtig, dass du aussteigst und dann fährt der Wagen alleine weiter und fährt volle Kanne in die Barrikade?
Ja, und ja.
Holy shit! Warum? Lag so ein Ziegelstein auf dem Gaspedal oder was?
Nee, du hast halt keine normale Schaltung da drin. Jetzt keine manuelle Schaltung, wo du dann irgendwie den Gang einfach einlegen kannst und dann hält das Ding, sondern wenn der aus ist, dann in neutral rollt er halt einfach. Und das Ding ist, ich musste halt dem Not ausdrücken und dann kannst du halt nicht mehr schalten danach und du kannst danach auch nicht mehr anmachen, um nochmal zu schalten. Und du musst auch das Lenkrad abnehmen, um rauszugehen. Und dann konnte ich sozusagen auch nichts mehr irgendwie lenken oder sonstiges. Und ich musste halt irgendwann, das Auto hat lichterloh gebrannt und ich bin auch sehr lange drin geblieben in der Hoffnung, dass die Marshalls hinter dem Auto das löschen können. Aber das heißt, um nochmal, sag.
Nee, aber das heißt, ich wollte gerade fragen, ob du dann trotzdem wahrgenommen hast im Auto selbst, wie dramatisch die Situation ist, wie groß der Brand ist. Aber wir springen tatsächlich, weil ich würde auch gerne nochmal die 30 Sekunden davor von dir irgendwie hören. Du fährst auf der Strecke, was passiert?
Ja, also ich bin gefahren und es ging langsam in die Nacht rein. Also ich habe vorher noch Witze darüber gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde gerne die Sonnenuntergangssession fahren und dann so ein bisschen also romantische Stunden im Auto. Das sieht echt schön aus, wenn die Sonne so untergeht. Und ich konnte schon nicht den Start fahren, hat sich schon jemand anderes gesichert. Das Ende hat sich auch jemand anderes gesichert. Und ich habe ich fahre mit drei anderen Fahrern, die schon lange zusammenfahren, die sich gut kennen. Und dann war für mich halt auch klar, so, ich halte mich da jetzt raus und stelle mich da erstmal hinten an, wer wann fährt, weil am liebsten würde ich natürlich den Start und oder das Ende fahren, weil das sind natürlich die coolsten Sessions, wenn du die Zielflagge siehst oder halt den Start machst. Und letztes Jahr bin ich auch den Start zum Beispiel gefahren, das ist schon mega cool. Aber mir war klar, ich bin jetzt hier neu im Team, so, ich stelle mich da erstmal ganz hinten an und nimm, was übrig bleibt. Und dann war so, okay, aber Sonnenuntergangssession. So, weil das ist schon cool, wenn die Sonne langsam untergeht, es immer dunkler wird. Und dann habe ich noch den Witz gebracht, so, ja, können wir dir gleich noch ein Teelicht reinstellen, Felix? Und dann habe ich noch gesagt, nee, kein Feuer, bitte.
Gejinxt. Okay, und dann fährst du auf der Strecke und dann, kann man sich so vorstellen, überall gehen rote Lichter an. Und
ja, ungefähr ja? so. Also wirklich, ich bin echt lange gefahren. Also ich habe mich so wohl wie noch nie gefühlt im Auto. Das Auto lief top, richtig gute Rundenzeiten gehabt und nach über einer Stunde muss man dann nachtanken, weil der Tank dann einfach leer ist. Und da habe ich noch vorher gefunkt, ey, es läuft gerade richtig gut, ich würde gerne Doppelstint machen, würde im Auto sitzen bleiben, passt euch das? Und
während des Tankvorganges oder was?
Bevor ich reinkam, habe ich das gesagt.
Aber was heißt das? Doppelstint?
Doppelstint heißt, dass du im Auto sitzen bleibst und dann zwar nachgetankt wird, neuer Reifen, aber dass derselbe Fahrer weiterfährt. Okay. Okay. Nicht der Fahrer gewechselt wird, was sonst normal passiert.
Also das heißt eigentlich, du hast deine 2 Stunden schon gefahren?
Ja, nee, nicht 2, sondern so Stunde, 15 Minuten, sowas.
Okay. Und eigentlich hätte jetzt ein anderer Fahrer wechseln sollen.
Genau. Aber okay. Ich habe spontan gesagt, ich würde noch drinbleiben, wenn es euch passt. Und die haben halt gesehen, dass die Zeiten richtig gut waren und das alles passt. Und da haben gesagt, okay, Felix, wenn du sicher bist, dann bleib drin. Wir bringen dir eine Flasche Wasser, so beim Boxenstopp, während die Reifen gewechselt wurden. Hast du so 1-2 Minuten, habe ich kurz was getrunken. Und
wie lange war das Auto da jetzt schon im Gebrauch? Also wie lange seid ihr schon gefahren insgesamt von den 24 Stunden?
Davor waren drei Stints der anderen. Das heißt, wir werden schon so 3 bis 4 Stunden, also 3,5 bis 4 Stunden gefahren sein bis dahin. Und dann bin ich ja noch gefahren, also 4,5 Stunden, sowas.
Okay, 4,5 Stunden. So, dann fährst du weiter. Auto voll getankt, Felix gut drauf, auf dem Ohr, ein fetter geiler Song, plötzlich.
Die Sonne ging gerade unter, weil ich habe mich so drauf gefreut, endlich mal in der Dunkelheit zu fahren, weil habe ich nur 1-2 Runden im Qualifying gemacht, noch nie im Rennen bin ich im Dunkeln gefahren und die Sonne ging gerade so hinter den Wolken unter, also war noch nicht ganz weg, aber halt schon hinter dieser Wolkenschicht am Horizont so, war schon weg. Und gerade voll getanktes Auto. Ich überhole gerade ein Auto, Anfahrt Schwedenkreuz, so High Speed, 250 km/h ungefähr haben wir da drauf. Und dann auf einmal kriege ich eine Fehlermeldung, Low Fuel Pressure, also wenig Druck so in den Benzinleitungen. Und das sind die roten Lampen, die überall angehen.
Okay.
Und dann geht bei dir im Kopf natürlich, denkst auch so, nein, bitte nicht jetzt, bitte nicht. Alles läuft richtig gut. Und im selben Moment spüre ich, Leistung ist weg, also Auto beschleunigt nicht mehr. Und wir haben Kameras, die nach hinten gehen, um zu sehen halt, wo die anderen Autos sind, wenn da, so im Kampf, dass man sich verteidigen kann. Yeah. Und sehe ich da nur Flammen. Oh. Nur Flammen in der Rückfahrkamera.
Also 7 Sekunden. Also da, ja. Wirklich, okay.
Also kannst nichts mehr machen. Und es ist einfach nur, nicht nur so ein bisschen eine Flamme, weißt du, wenn wir runterschalten, kommt ja auch mal eine Flamme raus. Aber das war einfach, alles hat einfach nur gebrannt, während ich noch gefahren bin. Also es war, irgendwas ist da im Motor so hochgegangen, kaputt gegangen. Wir wissen noch nicht was.
Gab es einen Knall oder sowas? Oder?
Nee, gab gar keinen Knall. Okay. Einfach nur, wupp, Leistung weg. Ich gucke auf die Kamera, Feuer, überall Feuer in der Kamera. Nicht im Innenraum, ne? Also nicht bei mir irgendwie, klar, jetzt auch nicht warm dann oder irgendwas. Einfach nur, du siehst, okay, da hinten, so 1,5 Meter hinter dir, kokelst gerade so richtig. Also nicht kokeln, wirklich Feuer.
Ein offenes Feuer. Kurz im Verständnis für die Leute, die sich jetzt mit Autos nicht ganz so gut auskennen. Ne? Auch die müssen wir im Podcast ja abholen. Der Motor ist hinten bei diesen Fahrzeugen, richtig?
Ja, genau, der Motor ist hinten, ja. Also das ist ein Mittelmotor, heißt das, aber der ist hinter dem Fahrer.
Okay.
Und der Auspuff ist natürlich ganz hinten und vor allem da, der ist halt am heißesten. Da entzündet sich dann halt was. Also irgendwas wird gerissen sein und ne, dann wird sich irgendwelche Öle oder Benzin, irgendwas entzündet sich dann, fängt an zu brennen und dann brennt alles. Und das ganze Auto ist Carbon und das Carbon hat dann auch gebrannt. Mhm. Das ganze Ding brennt. Also, wenn du jetzt im Auto sitzen würdest, was würdest du jetzt machen? Du fährst da mit weit über 200 km/h immer noch und dein Auto, Du siehst, dein Auto brennt hinten. Was würdest du machen?
Naja, also Grand Theft Auto hat mich gelehrt, einfach Dreieck zu drücken und dann steige ich einfach bei voller Geschwindigkeit einfach aus und meine Spielfigur hält das schon aus. Sie rollt da so ein bisschen über den Asphalt und dann ist alles so gut. Dann gucke ich der Explosion entgegen. Ja, ich würde natürlich vermutlich instinktiv gucken, ob hinter mir irgendjemand ist und dann rechts ranfahren und komplett abbremsen. Das, ja.
Um dann, ja, das ist an
um eigentlich auch schon mal wichtig. Ja,
ja, also aussteigen so einfach geht ja auch nicht, weil du hast keine Tür, sondern eine Kuppel, sondern wie so ein Fighterjet, eine ganze Kuppel, die du aufdrücken musst. Und du bist natürlich fest angeschnallt. Aber an sich ist richtig, ne? Erstmal gucken, wo kann man rechts ranfahren, weil Nordschleife ist halt 25 Kilometer lang, da ist jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo jemand, der da auch steht. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wo fährst du ran an den Streckenposten
halt. Ah, okay, wo dann auch quasi Leute sind, die löschen könnten.
Genau das.
Ah, okay. Hm.
Oh, und das Mann. Halt so innerhalb von wenigen Sekunden, weißt du, es war in Anfahrt auf eine Arenberg-Kurve, auf die langsame Kurve und dann, okay, wo ist ein Streckenposten jetzt? Weil es sind weit über 100 Streckenposten an der Strecke. Und wo ist der richtige? Und sich da rechts, okay, da steht einer, sieht aus, als ob die einen Feuerlöscher haben und dann innerhalb von einer Sekundenbruchteilen entschieden, okay, da halte ich jetzt an. Also mit Speed noch runter von der Strecke aufs Gras, voll gebremst, aber gerutscht ohne Ende auf dem Gras, das auch nicht perfekt da angehalten habe, aber so halt so schnell es geht. Und angehalten, die haben auch von hinten dann sind angerannt gekommen, haben gelöscht. Ich habe innen im Auto auf den Feuerlöscher-Knopf raufgedrückt und dann die Kanzel aufgemacht, weil dann sitzt du erstmal da. Das habe ich sogar vor dem Feuerlöscher gemacht. Angehalten und dann erstmal, okay, wie komme ich hier raus? Das war erstmal so der Grundgedanke. So, wie komme ich aus diesem Auto raus? Und ich habe auch Izzy, den hast du ja schon angesprochen, der war ja da. Kurz vorm Rennen saß der im Auto, habe ich ihn mal reingesetzt. Der wusste auch nicht, wie er überhaupt rauskommt. Also das ist schon, also nicht so eine Tür, die man irgendwie normal aufmacht, aber du hast in der Mitte so einen Hebel und dann musst du mit der anderen Hand oben die kannst du so aufstemmen und dann kannst du sie hochmachen.
Kurz nochmal auch einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt genau von dem, was jetzt gerade besprochen wird, gibt es ganz, ganz klare Bildaufnahmen, sowohl aus dem Auto, wo man sieht, wie Felix die Kanzel öffnet oder die Motorhaube oder irgendwie hängt das vermutlich alles zusammen und auch wie er eben zum Stillstand kommt. Also könnt ihr euch anschauen, bei Felix hat das in seinen Insta-Stories, aber auch 24 Stunden Instagram Account vom Nürburgring, also könnt ihr nebenbei mal aufmachen, weil es sind wirklich spektakuläre Aufnahmen. Wir waren gerade dabei, dass du sagen wolltest, dass Izzy vermutlich den Wagen manipuliert hat.
Ja, wahrscheinlich hat er den manipuliert. Der saß da drin und hat wahrscheinlich irgendwelche Knöpfe gedrückt.
Kurz bevor wir weiter, eine wichtige Frage. Wie lange dauerte es von dem roten Lämpchen und dem Realisieren, fuck, mein Heck brennt, wie lange dauerte es, bis du von da bis zum Stillstand auf der Rasenfläche?
Vielleicht 10, 15 Sekunden,
okay,
würde ich sagen.
Okay, krass, aber doch noch lang, okay.
Ja, weil es erstmal, also brennen und du fährst halt ziemlich schnell. Es dauert halt auch runter zu bremsen und zu überlegen, wo halte ich jetzt überhaupt an? Und nicht schon zu viel Speed irgendwie verlieren, also schon.
Aber vermutlich sind bei den Geschwindigkeiten 15 Sekunden auch wahnsinnig kurz. Also es klingt jetzt vermutlich so lang, aber waren denn viele Autos in deinem Umkreis?
Ja, direkt auch? Hinter mir war einer. Direkt hinter mir war einer, der noch der, und ich musste dann so schnell entscheiden, okay, ich gehe jetzt hier runter. Ja.
Boah. Okay, also und dann bist du in dem Auto. Dann kann ich mir eventuell vorstellen, dann sitzt du da und du bist dir noch nicht vollumfänglich darüber bewusst, in was für einer Situation du dich befindest, aber auch das Auto. Und du weißt natürlich, es geht hier darum, dass wir 24 Stunden durchhalten. Darauf habt ihr trainiert, darum geht es hier bei dem Rennen. Vermutlich ist ja auch der Moment, wo du als Fahrer akzeptieren musst, dieses Rennen ist jetzt vorbei und dich aus dem Auto rausbewegst und das quasi aufgibst. Das ist doch vermutlich auch nochmal so ein Ding im Kopf, diese Entscheidung, die du treffen musst und die bestimmt auch über, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oft auch bestimmt schon in der Vergangenheit über Leben und Tod entschieden haben, zu sagen, okay, das ist vorbei, raus hier, ich schätze die Situation richtig ein. Wie schnell war das? Also hast du dann, also wann war der Moment, wo für dich nicht nur klar war, okay, ich lasse dir jetzt ein bisschen löschen hinten und vielleicht fahre ich weiter, sondern raus hier, es geht hier gerade wirklich um mein Leben, kann man ja so sagen.
Ja, also ich glaube schon beim Fahren als Low Fuel Pressure war ich so, oh nein, ich hatte halt das Gefühl sofort, okay, das könnte es jetzt gewesen sein. Und dann hat es so 1-2 Sekunden gedauert, bis die Leistung weg war, also bis ich gespürt habe, okay, komplett, ich gebe Gas und nichts passiert. Und da wusste ich schon, das ist jetzt vorbei.
Okay.
Also da wusste ich schon, das wird niemals jetzt noch irgendwie repariert werden. Und ich war auch voll weit weg von der Box.
Aber also, ich sehe dich hier, trotzdem sind das hier nochmal gefühlt bis zum Stillstand, bis ich dich dann, da deine Silhouette sehe, wie sie aus dem Qualm kommt, sind das ja nochmal 20 oder 15 Sekunden. Das heißt, das hat vom, hat dann, war dann so ein Kampf, vermutlich aus dem Wagen rauszukommen.
Nee, rauskommen wolltest das du war sofort, geschnitten, oder? Das war viel länger.
Okay.
Ich habe es nochmal gestoppt mit der Originalaufnahme. Ich bin über 30 Sekunden von Stillstand des Autos, bis ich aussteige.
Okay, aber du hast versucht, ab Sekunde 1 vom Stillstand rauszukommen.
Nicht ganz.
Sondern?
Das Problem war ja, dass da, wo ich dann halt schnell angehalten habe, es abschüssig war. Und,
okay.
Und ich bin halt, weiß ich, sehe halt nur in den Streckenpausen rechts, versuche da anzuhalten und dann, shit, hier ist abschüssig. Was soll ich jetzt noch machen? Auto ist schon aus, weil es halt ganz schnell, sozusagen, ich habe versucht, so schnell es geht anzuhalten und Not auszudrücken, damit erstmal beim Auto alles aus ist, dass nicht auch irgendwelche Leitungen laufen, die dann noch mehr, zum Beispiel Sprit irgendwo hinpumpen, wo es dann noch mehr brennt, so dass das Feuer halt nicht noch größer wird. Deswegen Not aus ist eigentlich so, was du wenn ein Auto brennt, dann Not ausdrücken, so ist halt ganz klar. Also Feuerlöscher drücken und Not aus, so. Das war
okay,
das
okay, sorry, aber darf ich immer mal wieder reingrätschen, weil ich finde das mega spannend. Das heißt, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt also auch so ein internes Feuerlöschsystem. Wie genau sieht das aus? Was passiert dann? Du hast einen Brand und dann gibt es irgendwo hinten auch im Heck oder überall am Auto kleine Feuerlöscher, die automatisch auslösen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Okay. Ja, also sozusagen Löschschaum kommt dann aus ich weiß nicht, wie viele verschiedene Düsen es sind, aber auf jeden Fall ist es im Motorenraum und auch im Fahrgastraum, also da, wo der Pilot sitzt. Kommt dann Löschschaum raus.
Sieht auf dem Video aber nicht so aus, als wäre das wirklich ausgelöst.
Ich weiß auch nicht. Nee, ich weiß auch bis jetzt nicht, ob der ausgelöst hat. Ich habe da zweimal richtig doll drauf gedrückt auf den und habe auch irgendwie, passiert da jetzt was oder nicht? Das sind aber auch nur, die sind nicht riesig groß. Also bei so einem großen Feuer hätten die vielleicht ein bisschen was geholfen, aber gelöscht komplett hätten die es auf keinen Fall, weil einfach die Temperaturen da schon so heiß waren, ne? wenn Carbon brennt hinten, wenn sozusagen das ganze Heck brennt. Dann ist schon einiges im Argen. Aber trotzdem ist es halt was man drücken muss.
Du gehst ja hier komplett in der Rauchwolke unter. Ich sehe dich nur, wie du hier aussteigst und dann hebst du nochmal die Arme. Ich weiß nicht, ob du dich aufregst darüber, dass das Auto jetzt nochmal alleine losfährt. Das ist wirklich, vor all dem, auch hier denkt man wieder kurz, lustiger Sketch, könnte man jetzt auch eine lustige Musik drunter legen oder wie diese Memes, wo dann so Hühner, so Hunde verfolgen und dann werden Hühnern so animierte Arme und sowas angemalt. Aber dann plötzlich, just ein paar Sekunden später, nachdem das Auto dann weiterfährt, du hast eben schon erklärt, weil du warst in Neutral und dann macht das Auto eben auch weil es abschüssig war, eben was es will. Aber dann taucht ist es ein Porsche auf, in das das ja fast auch noch mal reinrast. Ja. Also das ist ja auch nur wieder kein halber Meter maximal.
Das ist unglaublich.
Also es ist wie gescriptet.
Also der hat auch richtig Glück gehabt, dass er da keine Berührung noch mal gab mit dem
Auto. Der ist auch langsamer gefahren, ne?
Ja, der hat ganz langsam dann gemacht. Also waren natürlich auch sofort dann doppelt gelbe Flaggen draußen. Und dann darfst du noch 120 fahren. Ich weiß nicht, danach war mit Sicherheit auch Code 60, dann darfst du nur noch 60 fahren, aber ich weiß nicht, wie schnell die das rausgehalten haben. Aber das heißt, der Fahrer musste auch schon langsamer sein, der wurde vorher durch gelbe Flaggen drauf. Also die Streckenposten sind da sauschnell. Wenn die sowas sehen, Flaggen gehen sofort raus, dann werden die Fahrer gewarnt. Dann müssen sie auch langsamer fahren. Aber der muss natürlich trotzdem noch mal aufpassen, wie er dann dieses Auto, was er so rechts, links, ohne Fahrer, führerlos, brennend auch noch. Also wann siehst du so ein brennendes Auto quer über die Strecke donnern?
Vor allem, man sieht auch sehr, sehr gut, dass er, eigentlich hat er relativ weit Abstand zu deinem Auto und dann scheint er aber so ein bisschen abzubremsen, um zu gucken, was passiert denn da eigentlich, und dann biegt dein Auto wirklich binnen weniger Sekunden, macht das einen 90-Grad-Turn und steuert wirklich fast schon geplant aggressiv auf diesen Porsche zu und man kann förmlich hören, ich weiß nicht, ob es hier auch Sound gibt bei dem Video, ja, aber das ist nur ein Kommentator drüber, man kann doch richtig hören, wie der Porsche Gas gibt und sagt, Scheiße, weg hier. Krass, ey, krass.
Als ob der Porsche-Fahrer hat noch verlangsamt, um dann auch reinzugucken ins Auto.
Es wirkt so. Ja, guck dir das, also wenn du dir das mal anguckst, es sieht wirklich so aus, bei 30 Sekunden siehst du, dass der relativ weit vor deinem brennenden Auto ist. Und dann, wenn du bei diesen 90-Grad-Türen stattfindet, ist er plötzlich, es ist schon,
was halt sein kann, ist, dass da dann schon Code 60 war, weil sobald Menschen auf der Strecke waren und ich war ja auf der Strecke, ich war ja nicht mehr im Auto, ist Code 60, wird rausgehalten. Und wenn die Streckenposten das schnell genug gezeigt haben, dann ist, durfte der nur 60 fahren und da geht es halt richtig steil bergrunter. Ja. Und es kann sein, dass mein führerloses, brennendes Auto sich nicht an die Code 60 gehalten hat und einfach schneller als 60 war und den brav 60 fahrenden Porsche überholt hat.
Aber er hat schon mitbekommen, dass du es rausgeschafft hast.
Ich schätze schon, also vielleicht kann es echt sein, dass er halt gucken wollte, ob ich raus bin.
Genau.
Oder einfach, dass er halt 60 gefahren ist und als das Auto dann kam, sich gedacht hat, zu Recht, okay, jetzt gebe ich aber mal kurz besser Vollgas und riskiere lieber, dass ich kurz über 60 bin, als dass der mich reinfährt. Was dann normalfalls zwar eine Strafe gibt, aber ich schätze mal, in dem Fall wird sowas dann keine Strafe geben.
Dieser 90-Grad-Turn auf dem Porsche zu, das öfter ich mir nicht angucke, es verliert wirklich kein Humor, kein Reiz.
Aber man muss auch irgendwie mit Humor umgehen. Es ist niemand menschlich zu Schaden gekommen. Es ist natürlich ein Riesenschaden finanziell. Das Auto ist versichert, es hat trotzdem eine hohe Selbstbeteiligung, so, das ist natürlich komplett Mist für das Team.
Hast du noch Selbstbeteiligung oder?
Ich nicht, aber das Team und das ist natürlich schon ein großer finanzieller Schaden dann. Die Versicherung wird es auch nicht gut finden, aber dafür gibt es die Versicherung.
Also, ja, dann kommst du da zurück in die Box und wie ist denn dann die Stimmung da vor Ort?
Also die haben sich alle halt mega Sorgen um mich gemacht.
Ja,
weil
okay,
Als es passiert ist, hast du einfach nur dieses brennende Auto gesehen und darunter steht ja halt Felix von der Laden, brennendes Auto, dann siehst du, siehst jetzt nur diesen Zusammenschnitt, ne? Der ist kürzer zusammengeschnitten und der zeigt auch, dass ich halt rauskomme. Im Fernsehbild, im Livebild hat man das praktisch nicht erkannt, vor allem nicht, wenn du irgendwo in der Lounge oder in der Box stehst mit vielen Menschen vorm Fernseher und nicht das ganze Bild siehst, nicht zurückspulen kannst, nichts. Siehst du nur, wie da ein brennendes Auto ist, wie ganz viel Rauch ist, dann zoomen sie so nah dran, wie gelöscht wird. Und wie dann siehst du auf einmal, wie das Auto aber wieder losrollt, quer den Porsche fast verfehlt, brennend nochmal einschlägt, irgendwie irgendein Teil, was brennt, nach vorne nochmal gedrückt wird. Also es sieht halt schon echt spektakulär aus und du wusstest nicht, ob ich draußen bin oder nicht. Wenn du halt in der Box, also vom Team, ne? Also das Team unten in der Box oder in der Lounge, die haben das halt nicht gewusst. Und zumindest die meisten nicht. Also man konnte, wenn man richtig hingeguckt hat an die richtige Stelle, konnte man mich so im Rauch so schemenhaft erkennen, wie ich da weggehe. Aber viele haben es nicht gesehen und meine Freundin auch, die auch da war. Und das war dann halt ein paar Minuten richtig scheiße.
Oh Gott, ey, ich gucke mir jetzt gerade nochmal dieses... Ja, stimmt, man sieht wirklich kaum, wie du da aussteigst. Holy shit. Ja, Felix, dann vielleicht jetzt nach 20 Minuten mal die Frage, wie geht's dir?
Jetzt geht's mir gut. Wie gesagt, ich war schon sehr shaky danach. Ich hatte auch eine richtig zittrige Stimme. Ich habe dann meine Freunde angerufen und danach habe ich noch mein Team angerufen. Und meine Stimme war richtig zittrig. Ich musste dann ins Medical Center auch gebracht werden, wegen Rauchvergiftung. Einmal alles durchchecken.
Genau, das hatte ich nämlich gesehen. Und da hast du ja geschrieben, mir geht's gut. Und da habe ich mich noch gar nicht mitbekommen, warum du da jetzt überhaupt drin warst. Stimmt, jetzt macht auch alles Sinn. Oh Gott, ey, Felix.
Ja, um die Geschichte noch zu Ende zu bringen vom Unfall selbst, oder Unfall war es ja erst, als ich raus war, aber vom Feuer. Ich saß dann halt drin, hab angehalten und für mich das Wichtigste war, wie komme ich raus? Und das war schon so, ich weiß, wo die Knöpfe sind, um rauszukommen, aber es ist halt ein bisschen komplizierter, als jetzt einfach nur eine Tür normal aufzumachen. Und das waren erstmal, okay, ganz ruhig bleiben, Felix. Hier ist der Knopf, da drücken, andere Hand, zack, hoch, Kanzel geht hoch, okay, perfekt. Kanzel geht hoch, das habe ich direkt gemacht. Damit wusste ich, okay, easy, ich kann rauskommen. Dann Gurt lösen, okay, nichts hält mich mehr auf, Lenkrad weg, ich kann raussteigen. Gehe von der Bremse runter, shit, das Auto rollt noch. Also, fuck, was mache ich?
Wieder. Kurz zum Verständnis, auch für die Auto, sag ich mal, Nicht-Enthusiasten, die es nicht so richtig verstehen, so ein Auto hat natürlich keine klassische Handbremse.
Nee, da gibt es keine Handbremse, genau. Gar nicht, auch keine Parkbremse oder sowas, also ich kann höchstens einen Gang einlegen, aber es ist halt ein sequenzielles Getriebe und jetzt nicht so ein, also praktisch wie ein Automatikgetriebe kann man sich das grob vorstellen, im Auto, wo man halt dann Schaltpedals hat, also wir schalten selbst, aber halt nicht mit einem Hebel, sondern der dann in die Gänge irgendwie einrastet, den man irgendwie auch im Stand oder ausgeschaltet betätigen kann, sondern einfach nur mit Pedals und die gehen auch nicht immer rein, das ist nicht so wie am Straßenauto, dass du immer drücken kannst in jeden Gang rein, sondern das geht nur, wenn du auch so ein bisschen, manchmal hängt das Getriebe ein bisschen, dann musst du es kurz bewegen, das Auto, damit dann in den ersten Gang überhaupt wieder reinkommst.
Okay.
Und sobald das Auto aus war, ich habe ja Not ausgedrückt, damit nicht noch irgendwas passiert, kam ich dann, hätte ich halt nicht nochmal den Motor starten können, um dann überhaupt den in den nächsten Gang zu gehen. Und ja, Lenkrad eindrehen in die Wand konnte ich auch nicht mehr, weil das Lenkrad war ab. Weil ohne mit Lenkrad dran kann man halt nicht aussteigen, ne, damit man rauskommt. Und das war halt das Erste so, es ist Feuer, ich muss halt einen Weg raus haben. Aber dann war halt ein bisschen Ruhe und dann war ich insgesamt über eine halbe Minute noch im Auto, während ich stand und das Auto gebrannt hat hinten. Aber ich habe halt gesehen, dass gelöscht wird, dass hinten halt, dass da Streckenposten da waren. Ein Auto ist angefahren gekommen, wo dann auch Leute drin waren, die gelöscht haben. Also ein extra, ich weiß ja gar nicht, wie die heißen, aber so ein Intervention-Car gibt es auf dem Nürburgring. Die sind überall stationiert und die haben, sobald sie mich halt brennen gesehen haben, sind die hinterher gefahren. Und die haben halt Feuerlöscher, die sind genau für sowas da. Und die haben auch schon gelöscht. Und ich hatte das Gefühl, das Feuer wird weniger hinten. Aber das Problem war, sobald die richtig angefangen haben zu löschen, gab es eine extreme Rauchentwicklung. Weißt du, wenn so ein Feuer erstickt, dann kommt ja so viel schwarzer Rauch dann da raus. Und das ging dann so weit, dass ich im Cockpit nichts mehr gesehen habe, außer den Überrollkäfig. Ich habe draußen nicht mehr gesehen. Und
aber warum bist du denn nicht sofort raus?
Ich wusste, das Auto rollt dann halt weg und ich hatte die Hoffnung, dass ich das Auto sozusagen einfach drin bleibe, mit der Bremse halte und die das einfach hinten löschen. Das war meine Hoffnung. Und da habe ich mir ganz klar so im Kopf gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier so lange drin, bis entweder das Feuer aus ist oder der Qualm zu viel ist und ich rausgehe. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm und überheblich, aber ich dachte, ich kann es einschätzen, wann dieser Punkt kommt. Und dann bin ich da drin geblieben, so mit einem Fuß auf der Bremse, hab noch so hinter mich gegriffen, meine Kamera rausgenommen, weil ich so dachte, okay, ja, wenn, dann will ich auch die Kamera da mitnehmen, ne? Dann bin ich auch YouTuber. Hab meine GoPro dann noch so abgeschraubt und rausgenommen und bin dann hab dann noch gewartet, dann wurde halt dieser Qualm auf einmal so viel und ich habe draußen nicht mehr gesehen. Ich dachte, shit, okay, ich muss raus. Nur einmal so Luft geholt und weil ich war irgendwie so ein bisschen in so einer, wie so eine Blase gefühlt, weißt du, weil der ganze Qualm kam ja von hinten und ist an Cockpit vorbeigeweht und so ein bisschen kam nur rein. Und deswegen so bei mir war sozusagen noch okay von der Luft, gefühlt, habe ja keine Ahnung, aber gefühlt war es noch so halbwegs okay. Und draußen um mich herum nur noch Qualm und sozusagen, du siehst nichts mehr. Auf dem TV-Bild siehst du das ja auch. Du hast ja nichts mehr gesehen.
Das aber keine haben die Sichtweite Leute da nicht drumherum irgendwie geschrien, Felix, get out of the car oder sowas? Irgendwie?
Also meinen Namen wussten sie leider sowieso nicht.
Okay.
Aber da hat auch niemand irgendwas geschrien. Oder wenn, habe ich es nicht gehört. Das glaube ich aber nicht. Die waren natürlich damit mit dem Löschen beschäftigt erstmal hauptsächlich.
Aber standest du nicht auch in ständigen Kontakt noch auch mit deiner Box?
Beim Notaus war dann alles weg, dann war auch der Kontakt weg. Okay. Aber ich habe noch durchgefunkt halt, also Fuel Pressure Low und habe ich noch gefunkt, Fuel Pressure Low, keine No Power mehr und das Auto brennt, ich stell's ab.
Okay.
Und dann kam noch irgendwas zurück von wegen Feuerlöscher drücken, nicht vergessen und mach's Auto aus, halt an.
Okay.
Aber viel mehr habe ich nicht gehört und die Verbindung ist immer richtig schlecht, wenn man so weit weg ist von der Box. Und das ist eine Stelle, die ziemlich weit weg ist. Und ja, deswegen habe ich da auch nicht mehr groß gehört und ich wusste ja eh selbst, was ich dann jetzt machen muss, wenn Feuer ist. Und ja, dann kam es eben dazu, dass halt so viel Qualm war, dass durch das Löschen im Endeffekt war dann so viel Qualm, also ich konnte halt nicht mehr atmen und deswegen dann einmal Luft anhalten, rausgesprungen, ich hatte schon alles fertig gemacht und während ich halt mich überhaupt hochziehe aus dem Auto, aus dieser Kanzel, in der man sitzt, fängt es halt schon zu rollen an. Das heißt, aus dem rollenden Auto muss ich dann rausspringen. Mein Funk war noch angeschlossen, den muss ich noch so während das Auto rollt rausziehen. Hab's noch versucht festzuhalten und bin so über den Rasen geschlittert mit dem Auto und hab dann losgelassen, weil es halt, ich konnte es nicht halten, nicht ansatzweise. Und dann ist das Auto brennend weggerollt, gegen die Wand, Porsche verfehlt, nochmal gegen die Wand und ja, that's the story.
Oh Mann, ey. Und dann bist du da vermutlich aber dann weggefahren worden, relativ zeitnah, oder?
Ich bin dann hochgelaufen vom, wo die Zuschauer standen, kamen halt ganz viele Zuschauer, kamen da angelaufen, haben zugeguckt. Und dann bin ich da hochgelaufen und hab noch meine Kamera da in der Hand, die ich gerettet habe. Und hab mich dann, Helm immer noch alles offen, und bin dann hochgelaufen, habe mich über diese Leitplanke gezogen und über dieses Gitter von den Zuschauern. Hab dann noch gesagt, helf mir hier bitte einmal hier hoch, dann haben die mir so geholfen, dass ich rübergehe. Und dann bin ich im Auto hinterhergelaufen, also sozusagen neben der Strecke hinterhergelaufen, weil ich dachte, ich muss da irgendwie hin. Ich muss,
ach so. Also, dein Auto, während ja. noch bevor es den Porsche attackiert hat.
Ja, das war schon, das war schon danach. Das ist innerhalb von kurzer Zeit passiert, so wie das einfach nur da runterrollt und wie es brennt. Aber ich dachte so irgendwie so im Kopf, so ich muss dahin. Dann bin ich mit Helm gelaufen, so durch den Wald. Da ist halt, das ist halt keine normale Rennstrecke, das ist halt wirklich im Wald in der Eifel, so im Gelände. Und ja, aber ich kam nicht weit genug, weil da war dann wieder alles abgesperrt, so da kannst du halt nicht einfach durchlaufen. Und ja, da waren einfach nur Scheiße. Dann Helm abgezogen, dann haben mir Leute Wasser angeboten. Also so normale Zuschauer, die da waren. Und dann kamen irgendwann die Streckenposten mir nachgelaufen, die mich gesucht haben. So, wo ist der Pilot eigentlich? Wo ist der hingelaufen? Und dann aber haben die mich in ein Auto gesetzt.
Was, cooles Fantreffen, dann hat man, ja. Dann kam ich auch so normalerweise nicht.
Aber die waren echt nett, also da hat jetzt keiner ja, nach dem Foto gefragt, mir wurde Wasser angeboten und so. Und,
die haben die nach dem Foto gefragt?
Nee, weißt du wer? Die Streckenbossen, die mich mit dem Auto weggefahren haben. Wirklich, ich steige in dieses Auto ein und die fahren mich dann hoch. Oder nicht Streckenposten, aber so Sportwarte oder vielleicht sind Streckenposten. Auf jeden Fall die mich dann hochgefahren haben, die offiziellen, die haben... fahr mich hoch und sagen, oh, das trifft sich aber gut, wir wollten eh gerade zu deiner Box fahren, wir wollten noch ein Foto mit dir machen. Und ich sitze da drin. Dann werde ich, dann sagt mein Team, Felix, wo bist du? Der Notarzt sucht dich. Und ich so, ich fahre im Auto. Weil der Notarzt ist auch auf der, fährt auch auf der Strecke und nicht neben der Strecke, er fährt auf der Strecke, so wie ein Intervention Car und fährt und ist halt zum brennenden Auto gefahren, aber da war ich ja nicht, weil das ist halt ein paar hundert Meter weitergerollt ohne mich. Und habe mich dann so gesucht, wo ist der Pilot? Also es war ein bisschen Verwirrung überall auch, aber dann bin ich in diesem, im Straßenauto von den Sportwarten da, die haben mich dann zum Medical Center, also an jeder großen Rennstrecke gibt es immer sozusagen so ein eigenes kleines Mini-Krankenhaus und dann bin ich da einmal durchgecheckt worden. Die waren auch alle mega nett und dann haben dann so verschiedene Checks gemacht, wie viel, ich weiß nicht, wie die das machen, aber irgendwie so ein Check, wie viel CO2 in deinem Blut ist oder so, um halt auf sowas, also irgendwie so Tests, um halt so auf rauchvergiftungsmäßige Sachen zu testen und Blutdruck und so und ja, war sehr niedrig und unruhig, aber hat sich dann, ging dann mit der Zeit wieder.
Ich wünschte mir, es gäbe noch hier die Zucker-Brüder, das sind so ein Comedy-Duo, die haben noch mit Abrams, Zucker und Zucker, glaube ich, hießen sie. Das ist ein Trio gewesen und die haben ganz viele fantastische Filme in den 80er Jahren gemacht, Felix. Ich weiß nicht, ob du ein paar davon zumindest schon mal namentlich gehört haben, die Leslie Nielsen, Nackte Kanone, das sagt dir was, ne?
Nee.
What?
Die Nackte Kanone.
Die sagt die Nackte Kanone nichts?
Nee.
Alter, okay, aber gut, wir holen das alles nach. Leute, regt euch bitte nicht auf, bitte verschont wirklich Felix Postfach. Ich kümmere mich drum.
Ich google jetzt Nackte Kanone. Ich hoffe, dass mein Google-Suchverlauf dann nicht kaputt macht. Du hast von 1988, wie soll ich das kennen?
Naja, es ist wirklich ein Kultfilm. Also den guckt man auch eigentlich heute noch. Aber ey, es gibt weitaus Schlimmeres, als Filmlücken zu haben. Überhaupt nicht schlimm. Auf jeden Fall haben diese Regisseure, die haben auch einen Film gemacht, Airplane heißt der. Im Deutschen heißt der Eine Reise im verrückten Flugzeug. Ein fantastischer, großartiger Kultfilm, wo auch die Piloten dasselbe essen und dann eine Lebensmittelvergiftung bekommen und ausgenockt sind. Und dann gibt es einen Autopilot. Und dieser Autopilot ist quasi so eine Puppe, die per Luft aufgeblasen wird und sich dann anstelle des Piloten setzt, aber eigentlich halt nicht steuert, sondern einfach nur visuell halt irgendwie so da ist. Und diese Puppe, kleiner Spoiler, nachdem das Flugzeug eben dann gelandet ist erfolgreich, startet am Ende dann durch und entführt das Flugzeug quasi. Und ich muss die ganze Zeit daran denken, dass dein Autopilot im Auto halt auch so eine Puppe ist, die sich so selbstständig aufgeblasen hat und dann losgelegt ist und einfach diesen Porsche auf dem Kick hat. Das sieht das Absurdeste an diesem Video, wie dieser Porsche wirklich fokussiert wird, wie so ein Stier, der rot sieht, ey. Also,
den Mann, Porsche, ey, muss ich auch noch ein paar Kurven vorher überholt haben, eigentlich erst.
Ja.
Und dann war hat das Auto oder dieser Autopilot sich wahrscheinlich hat irgendwas dabei gefunden am Porsche und wollte sich nochmal irgendwie nochmal rächen.
Ja. Oh Mann, ey, gut, dass du da rausgekommen bist, ey. Ja, jetzt ist auch okay, dass wir so spät den Podcast erst aufnehmen. Das habe ich alles nicht
gewusst. Wir wollten ja eigentlich nachts den Podcast aufnehmen. Alberge und ich hatten eigentlich den Plan, ich habe ja an der Strecke geschlafen im Nightliner, dass ich sozusagen nach dem Stint, also da, wenn ich dann ausgestiegen wäre, hätte ich dir geschrieben, okay, bin jetzt ready. Wir hatten ja schon mal vorher gesagt, wir gucken mal spontan, ob es klappt. Ja. Und dann hätte ich dir geschrieben, also eine Dreiviertelstunde später hätte ich dir geschrieben, jo, erster Stint ist vorbei, dann hätte ich mal ein paar Stunden Pause gehabt und dann hätten wir einen Podcast aufnehmen können. Und da hätte ich dir gerne schöne Sachen berichtet, aber ja, nachdem ich dann da im so ein bisschen durch den Wind war, haben wir dann das doch auf heute verschoben.
Du bist entschuldigt, Felix, ganz offiziell. Also mit diesen Aufnahmen hier, das ist quasi wie so eine Entschuldigung, die von deinen Eltern unterschrieben wurde. Gleichgültig.
Krankgeschrieben vom Doktor.
Genau.
Der Doktor hat aber übrigens gesagt, mein Teamkollege war dann mit mir im Medical Center. Also meine Jungs haben sich direkt um mich gekümmert. So. Also das ganze Team war direkt bei mir und haben ja auch gesagt, ey, alles richtig gemacht. So. Das Wichtigste ist sowieso, dass es dir gut geht, und das hätten wir nicht mehr besser retten können. So. Ich war schon viel zu lange noch im Auto und habe versucht, die Bremse zu halten. Also Team war voller Support und alle natürlich ein bisschen erschrocken über das, was gewesen ist. Aber
ja, war super, ja.
Aber haben sie ja um mich gekümmert und mich auch ins Medical Center hat mich der Georg, mein Teamkollege, gebracht. Und der hat dann auch einen Doktor gefragt, ob Alkohol jetzt hilft. Und die Antwort von der ersten Ärztin war nein. Dann kam danach noch der Notarzt, der mich gesucht hatte, glaube ich, auf der Strecke war das. Der kam nochmal später rein, um mich nochmal zu begutachten. Und der hat, Georg meinte dann direkt nochmal zu dem, um noch eine zweite Meinung einzuholen.
Natürlich.
So Alkohol, also Gin wäre schon okay, oder? Und dann meinte er, okay, wenn ich auch was abbekomme, dann ja. Und damit war es
schon volllaufen lassen.
Damit war gegessen, dass wir das Beste aus dem Abend gemacht haben, und dann sind wir noch mit allen zusammen, haben wir noch den Abend dann versucht, nett auszuklingen, weil wir hatten viel Positives vom Rennen, von der ganzen Performance her war das, war es wirklich ein mega Rennwochenende, und darauf können wir aufbauen. Also es waren krasse Zeiten, die wir gefahren sind.
Okay. Ja, jetzt bin ich ja schon mal happy, dass da niemand dann irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, dass das da irgendwie mal zumindest so einen kurzen Fingerschlag gibt, irgendwie du, was hast du da gemacht und sowas. Vermutlich wird das ja auch alles analysiert jetzt, was da irgendwie passiert ist.
Ja, ja.
Aber am Ende des Tages, mein Gott, wenn so ein scheiß Benzindruckluftschlauch da irgendwie platzt, was willst du machen, ne?
Ja. Das ist brutal. Vor allem ist es immer brutal, was dabei alles halt, was wochenlang vorbereitet wird, wie viele Menschen dafür arbeiten, was sich dann so im
Rauch auflöst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh wei, oh wei. Leute, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, Felix weiß das, glaube ich, gar nicht. Ich habe das in der letzten Folge im Schnitt etabliert. Wir machen mal eine ganz kurz, um mal wieder runterzukommen, so nach dieser Aufregung, mal ganz kurz ein bisschen entspannte Musik. 10 Sekunden sind wir wieder da. Bis gleich.
Bis gleich.
So, ja, das hat bei mir nicht wirklich was gebracht, aber naja, Felix, ey, ich bin froh, dass, das wäre ja auch, stell dir vor, ich sitze hier die ganze Zeit, warte auf den Podcast, auf dich, dass wir den Podcast aufnehmen, und plötzlich, keine Ahnung, ist da irgendwie so ein Typ und sagt mir, tut mir leid, aber Felix, er hält nur noch so das Mikrofon an so ein Torso oder an so ein, na, das ist jetzt zu makaber, Gott. Oh Mann, du merkst, aber das ist meine Art und Weise, da Bewältigungsarbeit zu leisten. Ich muss das mit Humor machen, mit makaberem Humor, weil ich das wirklich dramatisch finde. Also,
aber ich war halt, ist halt so, das meine ich mit, ich war echt überheblich, dass ich dachte, ich kann einschätzen, wie lange ich da drin bleibe. Das muss ich mir echt sagen, so im Nachhinein war das Dümmste, was ich gemacht habe, dass ich dachte, ich kann einschätzen, wann der Rauch zu viel wird. Und ja. Ich hätte echt früher rausgesollt, weil so ist mir echt nichts passiert. Also ich habe ein bisschen Rauch eingeatmet, aber gut, wenn man beim nahezunahmen Lagerfeuer steht, passiert sowas wahrscheinlich auch. Deswegen, das war jetzt nicht, mir geht's jetzt wieder gut. Aber es hätte halt ganz leicht viel schlimmer sein können. Es ist so, weißt du, diese Schwelle zwischen, okay, ist praktisch nichts passiert und, oh, ist halt richtig scheiße. Diese Schwelle ist halt echt klein.
Ja, vor allem, wie oft hat man jetzt schon von Leuten gehört, die, gut, das ist schon irgendwie schwer nachvollziehbar, aber gut, haben sie gemacht, die in der Wohnung gegrillt, den Grill angeworfen haben und dann durch eine Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Wo man ja auch viel eher denken würde, gut, da merke ich dann vielleicht auch. Aber nein, Kohlenmonoxid, Rauch, es ist wirklich unverzeihlich. Da wird von einer auf die nächste Sekunde eben, nippst du noch gemütlich an deinem siebten Kölsch und im nächsten Moment kippst du um. Also ja, also ich glaube, da muss man schon verdammt viel Respekt haben vor allen Elementen unserer Erde. Aber Feuer ist nochmal wirklich fies, Alter.
Also dass die Menschheit das Feuer, also nicht das Feuer erfunden hat, aber erfunden hat, wie man mit Feuer umgeht, wie man selbst Feuer erzeugt und nutzt. Auf unsere eigene Beine geschossen haben. Ja, aber auf der einen Seite haben wir uns noch ins eigene Bein vielleicht ein bisschen geschossen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch verantwortlich für den größten Fortschritt, den wir als Mensch gemacht haben, weil erst dadurch, dass wir Nahrung kochen konnten und erhitzen können, und dadurch mehr Nahrung zu uns nehmen konnten und bekömmlicher machen konnten, dadurch erst konnten wir auch überhaupt unsere Gehirnkapazität weiter steigern und zu den Sachen in der Lage sein, zu denen wir heute in der Lage sind. Also in der Evolution gilt das Feuer machen, als der Mensch angefangen hat, selbst das Feuer zu machen, auch als sehr, sehr wichtig. Und das nicht nur in der Evolution, sondern ich glaube sogar untergeordnet die Evolution und noch mehr, was wir einfach dann übergeordnet, was Werkzeuge angeht,
okay,
und so weiter, was wir dann möglich gemacht haben. Weißt du, ohne Feuer wären, yeah, würden wir immer noch irgendwo in der Savanne leben und versuchen, auf Bäume zu klettern.
Du geschenkt, das gebe ich dir, das will ich auch gar nicht in Zweifel stellen, aber vielleicht haben wir den Moment, den Absprung von Feuer so ein bisschen verpasst, weil ganz im Ernst, eine Nahrung aufwärmen kann ich inzwischen auch in der Mikrowelle. Und grundsätzlich, weißt du, wofür brauchen wir denn noch das aktiv das Feuer? Ja gut, das könnte man sagen, Heizung, Wärme, okay, aber auch da, weißt du, gibt es inzwischen Alternativen, für die, wo wir das Feuer nicht mehr brauchen. Was ist allgemein mit so Brennstäben, weißt du? Also so die strahlen ja, also radioaktive Strahlung oder grundsätzlich Strahlung strahlt ja auch Wärme aus, das über Mikrowellen. Also wofür brauchen wir denn wirklich noch Feuer? Können wir uns nicht eigentlich...
Hey, alles ist Feuer! Wenn du im Auto, wenn du mit deinem... ich weiß, du fährst nicht Auto, du fährst Taxi. Das wissen wir ja. Aber nur
mit Free Now.
Ach ja, klar. Aber... selbst da findet eine, du hast, ist ein Verbrennungsmotor. Ja, dann Moment, nutzen wir ja die auch, Verbrennung,
ja, um aber Energie wir sind auf dem zu Weg haben. Zum E-Auto. Wenn wir das E-Auto dann geschafft haben, so in ein paar Jahren, dann haben wir das doch auch nicht. Wir versuchen uns ja auch da von dem Feuer zu entfernen.
Das stimmt.
Also ich meine, wofür brauchen wir wirklich, du hast gerade das Beispiel gebracht mit Nahrung erwärmen, es hat evolutionsbedingt und was gebracht, geschenkt. Alles korrekt. Aber wofür braucht der moderne, intelligente Mensch heute noch proaktiv Feuer, frage ich dich,
Felix. Das ist eine Frage, ich bin jetzt auch gerade so am Durchgehen, weil du hast recht, so Verbrennungsmotor ist ja erstmal das Einfachste, ne? Und dann kann man ja auch noch sagen, ja, aber LKWs haben es auch und so und Flugzeuge zum Beispiel auch, ja. Aber sagen wir mal, okay, wenn man das schafft, irgendwie alles auf E umzurüsten, und zwar nicht auf E-Fuels, weil da ist auch wieder Verbrennung, sondern wirklich aus Batterie, ne? Genau. Batterieelektrisch. Wenn man das schaffen würde, wird der Zweig weg. Also ich glaube, Flugzeug ist da das Schwierigste, aber das ist ein anderes Thema. Sagen wir mal geschenkt, das ist irgendwann geschafft mit der Fortbewegung.
Wie werden Akkus und sowas erstellt? Hier Tesla in Brandenburg, so in Potsdam, in Brandenburg.
Brandenburg,
ja. Wie sieht das da aus? Braucht man dafür Feuer? Vermutlich, ne? Da wird einiges...
Also es wird ja hoch erhitzt dann bestimmt vieles auch, ne? Wenn was gebacken wird und so. Aber man kann ja auch backen ohne Feuer, ne? Man kann ja auch irgendwie halt so... irgendwelche Sachen halt hoch erhitzen, indem man Strom irgendwo durchjagt oder so, auf ähnliche Art und Weise, dann wird es ja auch heiß, ne? Oder halt Mikrowellen, wie du gesagt hast. Und auf dem Herd so, klar, Gas kocht, ne? Das verbrennt auch was, aber es gibt auch Induktion und so ein Ceranfeld, wie auch immer das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, weißt du das?
Keine Ahnung. Ich muss die ganze Zeit an diesen Mega-Kalauer aus meiner Jugend denken, wo immer, wenn ein Raucher gefragt hat, hast du ein Feuer? Dann meinte der andere gegenüber, nee, aber ich kann dir ins Auge pissen, das brennt auch. Deswegen habe ich gerade versucht, weißt du, ob man da eventuell noch...
Ja, also ich glaube, viele Menschen, die noch rauchen, die brauchen Feuer. Das ist auch nicht zu vernachlässigen.
Ja, aber auch da gibt es doch bestimmt diese Elektrodinger und sowas. Oder inzwischen kannst du verdampfen, da wird alles verdampft, weißt du?
Und also ich glaube, es werden schon noch viele Materialien noch irgendwie auch mit einer Verbrennung hergestellt, oder?
Ja, aber ich glaube aus Faulheit. Ich glaube, dass der Mensch das Feuer eigentlich schon längst überwunden hat oder hätte überwunden können. Aber wir uns, wie bei so vielen Sachen, nicht aus der Komfortzone, da höre ich doch im Hintergrund schon wieder die fleißigen Fingerchen von Felix, der gleich hier wieder ganz, ganz spontan einen Wikipedia-Artikel hier runterrattert.
Ja, ich finde das immer voll, ich bin einfach so, wenn mich irgendein Thema interessiert, bin ich sofort auch am Handy und tippe einfach und muss mir alle Informationen dazu so, holen, weißt du, ich bin so ein Mensch. Ich kann da nicht anders.
Ey, absolut, aber bin ich eigentlich auch bei dir, ich mag nur trotzdem immer so dieses 10-minütige darüber diskutieren, wenn ich irgendwie mal wieder einen geilen Sit-In mit meinen besten Freunden und dann wird darüber 10 Minuten gesprochen und dann, weil ich auch so mag, wie dann jeder so seine Thesen und sowas reinbringt und da schwört, dass das die richtige Meinung ist und dann nach 10-15 Minuten, dann schaut einer bei Wikipedia und beendet das ganze Thema. Ich finde es auch mal ganz schrecklich, aus so einer Diskussionsrunde rauszugehen, ohne dass man eine klare Antwort hat. Und Gott sei Dank haben wir Wikipedia. Also da ist ja wirklich, da stimmt ja alles.
Aber ich finde immer gut, da kann man so neue Fakten reingeben in die Runde, weißt du? Das, ach so, ich, ja. Ich bin immer der, dann so neuen Faktor irgendwie reinbringt, den ich dann vor einer Sekunde ergoogelt habe.
Aber und ohne, dass das Leute sehen. So. Das ist so, du bist so gerade so still und dann sagst du, also weiß ich, wie ist denn das aber denn eigentlich mit den plattentektonischen Veränderungen, die es allen voran im südafrikanischen Raum gegen Ende der 70er Jahre so zu bemerken gab? Ja, Felix, gut, dass du das nochmal reinwirst, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, ja. Ich habe einen Spiegelartikel gefunden von Christian Stöcker und der hat gesagt, seit Hunderttausenden von Jahren verbrennen Menschen Dinge, um Energie zu gewinnen. Ne, haben wir gerade einige Beispiele besprochen. Wir lieben das Feuer, dabei könnten und sollten wir längst weitgehend darauf verzichten. Soweit seine These. Es ist jetzt ein längerer Artikel und ich habe schon ein bisschen so eine Kunst draus gemacht, im Podcast, während du redest, zu versuchen, gleichzeitig zu lesen, aber nicht den Einsatz zu verpassen, falls du irgendwas fragst.
Ist ja aber nicht immer gelungen, muss ich gestehen.
So wie in der Schule, wenn man mit seinem Schulkollegen da gesprochen hat nebendran und gehofft hat, dass man nicht drankommt und dann irgendwie antworten muss.
Ja.
Aber ich finde das halt wirklich interessant. Also vor 1,6 Millionen Jahren laut dem Artikel wurde zum ersten Mal, haben die Vormenschen dann Feuer entzündet. Und da sagt man auch, dass das so ein bisschen so der Unterschied zwischen Tier und Mensch sich auch im Feuer widerspiegelt, weil selbst Menschenaffen vom Feuer immer weglaufen. Du hast noch kein Tier beobachtet, was ein Feuer hegt und pflegt.
Weißt du? Ja gut, okay, aber die sind damit ja auch nicht aufgewachsen. Also die haben ja diese Erfahrung, wurde ja gar nicht geprägt in denen. Wenn du jetzt einem Menschen, der jetzt 10 Jahre lang noch nie ein Feuer gesehen hat, plötzlich da ein Feuer hinlegst, was meinst du, wie der am Ausrasten ist? Also deswegen, aber wenn so ein Affenbaby früh mit einem Feuer aufwächst und früh auch mal an so einer Zigarette irgendwie schön schmökert und sowas, dann glaube ich, wird das auch das Feuer zu schätzen und zu lieben.
Aber irgendwo, wo ist denn der Unterschied halt, frage ich mich, weil es wird ja schon irgendwo diesen Unterschied geben, dass Affen, die gibt es ja dann, also unsere Urahnen haben ja irgendwo mal einen gemeinsamen Vorfahren mit den heutigen Menschenaffen gehabt. So. Die Menschenaffen hatten ja dementsprechend genauso lange Zeit wie wir, sich mal zu versuchen so mit dem Feuer. Und die haben es halt nie gemacht. Ist das reiner Zufall, dass nur diese Linie der Abstammung, die am Ende zu uns Menschen geführt hat, ist es reiner Zufall, dass nur die das mal versucht hat mit dem Feuer und irgendwie für gut befunden hat und weitergebracht hat?
Ja, vielleicht, weißt du, haben die Affen, aber auch vielleicht haben die ja mal so 1-2 Jährchen damit rum experimentiert, aber dann relativ schnell gemerkt, oh, am Ende bringt es doch nur Schaden und wir können uns auch ernähren von was ernähren sich Affen? Bananen. Es reicht auch, wenn wir uns einfach nur vegan ernähren von Bananen und haben das Feuer viel, viel eher schon überwunden. Und wir Menschen sind eigentlich die Dummen, weil mir gefällt allgemein diese anti-affenfeindlichen Tendenzen, die ganz, ganz oft in der Gesellschaft gestreut werden, die gefallen mir immer nicht. Gerade jetzt in diesen angeheizten Zeiten, wirklich, will ich es mir mit Affen gar nicht verscherzen. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass
Planet of the Apes, den Film kenne ich.
Ja, guck mal. Aber das Original oder das schreckliche Remake mit Mark Wahlberg?
Nein, nicht Mark Wahlberg. Nee. Und noch besser finde ich, wie heißt es, gibt auch noch, ist es nicht so ein anderer, der dreiteilig ist?
Das ist auch Planet der Affen, aber dann hier die Prequels und so.
Ja, die fand ich geil. Sowas. Ja.
Ja. Ja.
Gut, das ist Action-Kino. Kann man mal im Flugzeug mal gucken.
Ja, also hast du den Flugzeug, das kann ich mir gut vorstellen, dass du gerade auf diesen Langstreckenflügen dir dann die ganzen Filme reinschredderst, oder? Wann warst du, was war der letzte Film, den du dir im Kino angeschaut hast?
James Bond, glaube ich.
Boah, ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen. Das war auch schon wieder ein Jahr her jetzt, ne?
Aber auch wegen Corona. Ich gehe schon eigentlich ganz gerne ins Kino. Ich liebe Popcorn und sich einfach da hinzusetzen. Ich finde das schon richtig gut. Aber mit Corona war es dann so, dass man erstmal lieber drauf verzichtet hat, glaube ich.
Ja, ja. Ich glaube, mein erster After-Corona-Film war damals das Pressescreening von Matrix Resurrection, glaube ich, so hieß er. Und achte um 10 Uhr morgens. Alter Schwede, ich war so gehypt, wie wochenlang schon davor. Ich hab hier, kennst du diesen, wie heißt der Comedian? Der war bei den Twins. Thorsten Sträter, kennst du den?
Ja, ja.
Der war bei den Twins. Und
mit dem habe ich mal Klein gegen Groß zusammen gemacht.
Ah.
Der ist cool.
Der super Typ. Und der hatte halt Backstage dann quasi bei den Twins, also zwischen den Aufnahmen, erzählt, dass er wohl irgendwie jemanden kennt, der bei Warner Brothers ein hohes Tier ist und er kannte die Handlung. Und er schwärmte mir so vor davor. So und meinte, das hier und der Twist und sowas. Und dann saß ich dann natürlich noch mit noch mehr Erwartungen in diesem Kinosaal und ja, also war leider nicht ganz so geil. Aber naja, was soll ich jetzt hier über einen Film reden, der auch schon wieder ein halbes Jahr alt ist. Felix, pass mal auf. Was machen wir jetzt mit dem Feueraffen-Thema? Lassen wir das einfach unter den Tisch fallen oder wollen wir dann noch mal irgendwie eine Hausaufgabe aufgeben?
Wir müssen
mal ein schönes Feuer und
was sind Sachen, wir müssen es kurz nochmal zu Ende denken, was, ob uns noch irgendwas einfällt. Also Kochen und Fortbewegung haben wir schon mal gelöst, ja? Das geht alles ohne irgendwie ein Feuer.
Ja.
Materialien noch, irgendwie Materialien, die man nur mit Feuer bekommt. Also ich meine, Holz brauchen wir kein Feuer für. Wenn wir jetzt irgendwelche Stoffe machen, brauchen wir auch kein Feuer für. Es heißt ja nicht, dass man nichts erhitzen darf. Das ist ja okay, aber es muss ja nicht bis zum Feuer kommen. Das, also aber mir da war das, fällt nichts
das
ein,
weiß ich
was ja. gefeuert also, sein muss, oder?
Im direkten Umfeld, also klar, auf meinen Kamin im Winter verstehe ich nicht. Also sorry, aber da kann die Welt nur so sehr dem Ende sich entgegenneigen. Da habe ich übrigens zuletzt hier, ich weiß nicht, hast du jemals, für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, diese Wohnung wurde ja vorher von Felix bewohnt. Dementsprechend ist er sehr, sehr genau hier über die architektonischen Eigenheiten vertraut. Hast du jemals in deiner Zeit, wo du hier gewohnt hast, den Kamin oben angemacht?
Nee, nie, niemals.
So, Gott sei Dank.
Da ist ja auf dem Boden, ist ja direkt Parkette bis an den Kamin rangelegt.
So, und ich habe dann jetzt zumindest mal so eine Glasplatte davor gestellt, die angeblich genügt Hitze aushält, um nicht zu platzen. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Kamin anmache, und es ist definitiv ein funktionsfähiger Kamin, weil es gibt da drin auch so eine Metalldinge.
Ja, 100%. Ich habe den Vermieter damals gefragt. Der meinte, genau. Ja, passiert schon nichts. Bisschen aufpassen mit dem Boden.
Und als ich das Ding im Dezember angemacht habe, wirklich 10 Minuten später, war die Bude komplett in Rauch gehüllt, weil es natürlich nicht abgezogen ist, weil er irgendwas nicht versteht. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich habe hier seit 5 Jahren den Schornsteinfeger noch nie gehabt. Das soll ja eigentlich auch einmal im Jahr gemacht werden. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Vermieter jetzt Probleme kriegt, aber eigentlich ist es ja auch Vermietersache, ne? Dass der.
Ich glaube schon, ja. Ich muss mich da nicht drum kümmern.
Ich muss mich da nicht drum kümmern.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass der halt nicht, dass der Kamin einfach komplett zu ist oben und deswegen dann der Rauch halt nirgendwo anders hin kann und dann durch die Wohnung zieht.
Mein aber guck mal,
darüber haben wir noch vor ein paar Folgen gesprochen. Was würden wir bei Feuer machen? Und schon.
Ja,
haben wir eine komplette Folge über Feuer und sind beide damit konfrontiert.
Ja, mein Verdacht ist einfach, dass einfach so eine Taubenfamilie, Gott hab sie selig, einfach vor vielen, vielen Jahren schon in diesem Kamin verendet ist und seitdem da alles verstopft. Ich habe meinen PC die letzten 2 Jahre immer vor diesem Kamin dann stehen gehabt und ich weiß noch, wie ich manchmal so mit den Kopfhörern so saß und mich immer über so ein Geräusch gewundert habe, so bumm, bumm. Und irgendwann habe ich dann mal draußen auf dem Balkon geschaut und dann waren da 3 Tauben, die heftigen Taubensex hatten auf meinem Schornstein oben und da die übelste Party gefeiert haben. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen zodig, tut mir leid, aber es ist schon sehr spät, ich bin müde. Ich habe allgemein das Gefühl, dass mein Balkon so ein bisschen, ja, so ein FKK-Bereich, / Bordell für die Tauben wurde, weil ich hatte auch so alte Vasen, die ich da so mal temporär bunkern wollte. Temporär heißt bei mir dann meistens nichts unter 3 Jahre. Und die haben sich über die ganzen Regenwettertage halt mit Wasser gefüllt, aber auch so kleine Töpfe, die so an dem Geländer irgendwie befestigt waren. Und da sind die immer raufgeflogen, haben da gechillt. Die haben da richtig drin gebadet in den Töpfen, in dieser großen Vase, haben irgendwie 2, 3 Tauben gechillt. Und dann haben die mir natürlich, weil Tauben nun mal so sind, das ist tief verankert in deren Genetik, mir da wirklich die Terrasse vollgeschissen bis oben hin, wirklich. Und es ist wirklich ein
Wunder. Das ist, wenn die sich wohlfühlen, muss man positiv sehen, die fühlen sich wohl bei dir.
Ey, das hat mich auch sehr, sehr lange gefreut. Ich habe nur irgendwann gemerkt, so, wenn jetzt die Schnittmenge erreicht ist, oder sagen wir mal, wenn so ein Koordinatensystem, jetzt ist der Moment erreicht, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, da muss ich die Reißleine ziehen. Habe ich wirklich alles kurz und klein geschlagen, was den Tauben jemals Freude bereitet hat und seitdem keine Tauben mehr da und dafür darf ich wieder auf der Terrasse sein. Ja.
Herr, was hast du klein geschlagen, was die Tauben gemacht haben?
Na, die Vasen und die Töpfe, in denen sie sich da irgendwie gebadet haben und getrunken haben und sowas. Es ist, ich weiß nicht, letztens in Kölner Stadtanzeige auch von einem großen Taubensterben gelesen. Ich hoffe, das hängt da nicht irgendwie zusammen. Naja.
Ich habe mir noch mal ein bisschen drüber nachgedacht mit dem Feuer.
Ja.
Und eine Sache, an die wir noch gar nicht so gedacht haben, ist, ja. Ich habe wirklich nachgedacht.
Okay.
Und zwar, alles hängt vom Feuer ab, weil die Sonne brennt ja.
Natürlich, siehste? Die Sonne.
Also auf die Sonne können wir halt nicht verzichten. Also auf Feuer auf der Erde könnten wir vielleicht verzichten. Ne? Es gibt halt so ein bisschen diese Materialien, so halt, wenn was im Hochofen gemacht wird, so weiß ich, ob das schon Feuer ist oder einfach nur heiß ist. Aber, und natürlich wird Strom in Gas und Kohlekraftwerk und sowas brennt auch, aber da haben wir schon gesagt, da gibt es ja andere Möglichkeiten, wo man es ohne Feuer machen könnte. Die ganzen Verbrennermotoren, die könnte man irgendwann umrüsten. Also vielleicht sind wir irgendwann aus dem Zeitalter des Feuers raus und unsere Nachfahren werden irgendwann in der Geschichtsschreibung so über das Zeitalter des Post-Fire reden.
Oh ja. Und dann lachen sie darüber, so, Feuer haben die damals. Da kann man sich doch mit verbrennen, ey. Sind die dumm? Hä? Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, so ein altmodisches Feuer ist mir trotzdem irgendwie immer noch lieber als so ein heißer Plutonium-Brennstab irgendwie. Also da, weißt du, bei einem Feuer weiß ich, woran ich bin. Das kann, aber so dieser, der unsichtbare Tod, weißt du?
Ja, du denkst das aber beim Feuer, dass du Herr der Dinge bist. Aber ich sag dir, letztes Weihnachten ist bei uns der Tannenbaum halb abgefackelt. Da hat man ganz schnell gemerkt, wie selbst so ein Teelicht ganz schnell nicht mehr beherrschbar ist.
Oho, aber ihr habt jetzt nicht noch so diese normalen Kerzen in den Weihnachtsbaum reingehangen.
Wir haben immer noch Kerzen im Weihnachtsbaum. Wir haben immer Lichterkette und Kerzen. Verrückt. Und am Heiligabend werden immer die Kerzen angemacht. Die brennen dann einmal den ganzen Abend, während wir Geschenke auspacken. Und ich habe 5 Geschwister, das dauert sehr lange. Brennen diese Kerzen runter. Und das Gefährliche ist immer, wenn sie fast ganz unten sind. Weil warum auch immer, manchmal fängt dann der Baum an zu brennen. Ich weiß auch nicht. Danach an den Tagen ist auch immer nur Lichterkette. Aber wir haben jedes Weihnachten echte Kerzen.
Ach, das ist aber, darauf könnte man zum Beispiel verzichten. Also allgemein ist ja der Weihnachtsbaum in den letzten 30 Jahren, also der wurde ja schon, also die Gefahr, wir sind ja schon dabei, die Gefahrenstufe quasi runterzuschrauben, weil da war Lametta, hochgiftiges Lametta, gehüllt wurde es. Und wir kennen alle den großartigen Loriot-Sketch, früher war mehr Lametta, das ist natürlich, machen wir uns heute alle drüber lustig, aber früher war auch definitiv mehr Tod durch Lametta. Also von daher, Loriot kennst du aber, oder?
Ja.
Okay. Felix, bevor ich mich jetzt gleich wieder in alten Loriot-Sketch verrenne, ich muss ein bisschen auf die Uhr achten, du weißt, ich muss das gleich auch noch in den Schnitt zu Kalle
geben. Ja, wir haben
jetzt
irgendwie eine Special-Folge gemacht, deswegen haben wir gar keine Zeit für unsere Nachhilfestunde gemacht. Die kommt dann beim nächsten Mal zum ersten Mal, Leute. Ja, dann machen wir eine richtige Vertrauenslehrerstunde.
Ja, da machen wir einfach eine Special-Folge, in der wir uns nur darum kümmern. Und vielleicht kriegen wir es ja auch nochmal hin, Felix, dass wir irgendwie doch nochmal so eine kleine Zwischenfolge irgendwie machen. Haben wir den Zuhörern und Zuhörern ja auch von der Ewigkeit versprochen. Und ich werde langsam darauf festgenagelt. Ich dachte, ich habe die Hoffnung gehabt, dass sie vergessen es, aber sie vergessen es nicht.
Also ich bin halt in Indonesien nächste Woche.
Ja, und ich bin natürlich auf dem Arbeitsamt. Naja, irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Also wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns hier mit dem Podcast und irgendwann wird es bei dir auch wieder ein bisschen ruhiger. Stell dir vor, dann geht es bei mir plötzlich los. Stell dir vor, dann plötzlich klappt es mit der Netflix-Serie und dann bin ich die ganze Zeit nur am Set dreh und sowas. Und ja.
So, ich würde es feiern. Ich würde dich auch besuchen kommen am Set. Nur um das Podcast-Mikro dir vor die Nase zu halten und zu sagen, Baggy, wir müssen jetzt aufnehmen, wirklich. Ich weiß, du hast zu viel zu tun. Ich weiß, du bist viel unterwegs, aber wir müssen jetzt aufnehmen.
Das finde ich gut. Ich hätte auch gerne so eine Assistentin oder einen Assistenten. Das habe ich vorhin im Fernsehen in so einer Doku gesehen, dass diese reichen Menschen immer Assistenten haben. Und ich hätte auch gerne, ich finde irgendwie, ich weiß nicht genau wofür, aber so morgens wecken oder abends irgendwie sagen, so mach mal einen Podcast mit Felix jetzt. Aber auch so vielleicht auch ein bisschen was zu essen kochen.
Einfach so aller Weltsorgen, die man hat.
Ja,
so was wie, mir fehlt irgendwie das oder ich muss jetzt dahin gebracht werden und so. Und einfach so, man hat jemanden dafür.
Ja.
Man hat einfach eine Person, wo man sagt, ey, du, ich will jetzt das. Wird gemacht.
Tja, die Alternative ist heiraten, ne? Aber naja, man kann nicht alles haben. Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Eine für mich wirklich fantastische 10 von 10 geplatzten Benzinleitungen heute. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Wie gesagt, schreibt uns sehr, sehr gerne weiterhin eure Anliegen für die Nachhilfestunde. Wir hatten uns eigentlich auch heute, Nachhilfestunde für die Vertretungslehre. Nee, wie heißt das nochmal?
Vertrauenslehrerstunde.
So, wir hatten uns eigentlich auch heute schöne Sachen rausgepickt, aber wie gesagt, das Wohlbefinden von Felix und auch das vor allem psychologische Aufarbeiten, weil das nichts anderes war, das ja hier, war jetzt ein bisschen wichtiger. Schreibt uns weiterhin nächste Woche dann die große Vertrauenslehrer XXL-Folge mit eurem Felix von der Laden und Tim Bergmann. Felix?
Yes, mach's gut.
Schönen Abend
dir noch. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Schönen Abend dir auch noch. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bitte bewerten auf iTunes und auf Spotify oder wo auch immer ihr seid. Danke euch fürs nette Feedback und bis nächste Woche Montag zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten. Fakten, um Mafia-Fälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord auf Ex.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating Game Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!